HR Info Wirtschaft.
Von Corona ist wohl kaum eine Branche so getroffen wie die Luftfahrt. Der Flugverkehr ist weltweit eingebrochen. An den Flughäfen ist kaum noch Betrieb. Lufthansa, Deutschlands größte Fluglinie, hat im ersten Quartal einen Milliardenverlust gemacht. Sie ist genauso wie Condor und viele andere jetzt auf Staatshilfen angewiesen. Dass das nur ein vorübergehender Dämpfer ist und hinterher wieder alles so wird wie vorher, das glauben inzwischen nur noch die wenigsten. Viele Beobachter gehen davon aus, dass diese Krise die Luftfahrt tiefgreifend verändern wird. HR Info Wirtschaft mit Vanessa Rothe. Die Zahlen sind erschreckend. Verglichen mit dem Vorjahr sind die Passagierzahlen an den deutschen Flughäfen zuletzt um fast 99% eingebrochen, sagt der Flughafenverband ADV. Man könnte die Flüge namentlich aufzählen, so wenige sind es. Lufthansa zum Beispiel fliegt überhaupt nur noch 15 Mal pro Woche nach Übersee. Die Zahl der Inlandsflüge in Europa ist nach Angaben des internationalen Airline-Verbands IATA um fast 90% zurückgegangen. Wie Corona den Flugverkehr verändert, darüber habe ich mit Yvonne Ziegler gesprochen. Sie ist Professorin für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Luftverkehrsmanagement an der Frankfurt University of Applied Sciences. Und ich habe sie gefragt, wie lange es ihrer Einschätzung nach dauern wird, bis der Luftverkehr sich wieder erholt.
Das lässt sich natürlich im Moment noch nicht so leicht abschätzen, aber es ist mit Sicherheit die schwerste Krise, die den Luftverkehr seit dem Zweiten Weltkrieg ereilt hat. Und ja, Experten rechnen ja wirklich mit einem Zeitraum von bis zu 2 Jahren.
Was erwarten Sie denn jetzt für die Entwicklung für die nächste Zeit?
Ich könnte mir vorstellen, dass es so eine stufenweise Wiederaufnahme des Flugverkehrs gibt. Allerdings vermutlich nur zu Ländern, die auch das Thema Corona in den Griff bekommen haben. Es gibt ja bereits erste Kommunikationen zwischen Österreich und Deutschland, dass man hier wieder den Reiseverkehr zulässt. Das wird mit Sicherheit dann auch für den Luftverkehr gelten. Die skandinavischen Länder sind ja auch nicht so stark betroffen. Das wären also so potenzielle Startländer, würde ich sagen. Und ich meine, generell ist das ganze Thema natürlich, wie gesagt, für die Branche eine sehr harte Nuss. Es gibt da verschiedene Lösungsansätze im Moment. Airlines wie zum Beispiel Emirates, die haben ihre Fluggäste vorab einen Corona-Test machen lassen. Aber das ist natürlich auch die Frage, wie viele Tage vorher soll man diesen Test dann eben auch gemacht haben? Oder gibt es vielleicht auch einen Schnelltest, den man sozusagen am Tag des Abflugs am Flughafen noch machen kann, um zu beweisen, dass man eben gesund ist? Dann auch die Frage, wie können Passagiere während des Flugs ja sicher transportiert werden? Das Thema Maskenpflicht wird ja jetzt sozusagen auch für öffentliche Transportmittel diskutiert und vorgeschrieben und vermutlich wird es dann auch für den Luftverkehr gelten. Allerdings sagen natürlich auch wiederum Virologen, dass die Maske allein ja keinen ausreichenden Schutz bietet, sondern eigentlich auch dieser 2 Meter Sicherheitsabstand. Und das ist natürlich in einem Flugzeug sehr schwer darstellbar. Also die Herausforderung wird dann vermutlich sein, dass durch diese verschiedenen Auflagen, um die Gesundheit der Passagiere und auch der jeweiligen Länder zu schützen, natürlich einfach mehr Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden müssen vorab. Und das wird mit Sicherheit auch das Fliegen verteuern.
Was denken Sie denn, werden die Menschen überhaupt mal wieder Lust bekommen aufs Fliegen?
Ich denke, die Menschen haben auf jeden Fall vielleicht jetzt im Moment mehr denn je Lust aufs Fliegen. Denn wenn man isoliert ist und auch vielleicht nur an seinem Wohnort sein darf, dann entsteht ja eigentlich noch viel mehr das Bedürfnis zu reisen und auch mal wieder was anderes zu sehen.
Jetzt zeichnet sich ja schon ab, dass sehr viele Fluggesellschaften das jetzt so einfach nicht schaffen werden, dass auch jetzt nicht nur in Deutschland der Staat immer häufiger auch einspringen muss und da möglicherweise Kredite geben muss, vielleicht auch Staatsbeteiligung. Wie finden Sie das denn generell, diese Entwicklung? Ich meine, eigentlich hat es ja der Branche, zumindest in manchen Teilen der Welt, ja ganz gut getan, dass diese ganzen Staats-Airlines mehr oder weniger verschwunden sind und dass die Branche privatisiert wurde. Wie finden Sie denn jetzt eigentlich diese Tendenz, dass es möglicherweise wieder zurückgedreht wird, diese ganze Entwicklung?
Also ich würde mich freuen, wenn es jetzt nicht zu einer Verstaatlichung der Airlines kommen würde, denn in der Tat hat sich ja gezeigt, dass die Privatisierung dafür gesorgt hat, dass hier die deutschen Airlines wie eine Lufthansa zum Beispiel sehr konkurrenzfähig waren und auch in der Vergangenheit gute Gewinne erwirtschaftet haben, sodass sie vielleicht auch deutlich besser dastehen als vergleichbare Staatsairlines wie zum Beispiel eine Air France oder eine Alitalia, die eben lange am Tropf hängen, aber eben einfach wirklich auch nicht so wettbewerbsfähig dadurch waren. Also ich hoffe natürlich, dass, wenn es so eine Unterstützung gibt, dass die einfach in Form von einem Kredit zum Beispiel erfolgt oder eine temporäre Unterstützung ist.
Nun war ja der Luftverkehrsmarkt in den letzten Jahren auch finde ich teilweise so ein bisschen krank. Also es gab die Billig-Airlines und es gab diesen Wettbewerb, der teilweise ja auch ruinös war, beziehungsweise wo man sich gefragt hat, so günstige Tickets, passt das denn überhaupt bei dem, was man da für eine Leistung bekommt? Was glauben Sie denn, ist Corona da eventuell auch eine Chance, dass sich das wieder alles normalisiert und anders entwickelt? Oder sehen Sie da nur die negativen Auswirkungen?
Also zum einen muss man ja sagen, bei den Billig-Airlines sind ja nicht alle Tickets zu diesen wirklich super Billigpreisen von 5 Euro oder 10 Euro verkauft worden, sondern das waren ja oft auch so Marketing-Gags, um einfach attraktiv zu sein. Interessanterweise sind ja die Low-Cost-Airlines deutlich profitabler als die größeren Hub-Airlines, wie zum Beispiel auch eine Lufthansa. Das heißt, man kann nicht sagen, dass es hier dann ein ruinöser Wettbewerb ist. Trotzdem, was natürlich dem Luftverkehr angekreidet werden muss, ist, dass sie das sozusagen für die externen Effekte, also insbesondere die Schädigung der Umwelt, die CO2-Emissionen, nicht ausreichend ein Ausgleich geschaffen wurde. Also es gibt natürlich auch da Initiativen, also die EU zum Beispiel hat das European Emission Trading System initiiert. Trotzdem ist das natürlich ein Feld, wo in der Vergangenheit noch mehr hätte passieren können. Und von daher ist sicherlich jetzt Corona auch eine Möglichkeit, automatisch das Ganze sich dann nochmal neu anzuschauen. Die Airlines müssen sich reduzieren, müssen sich auf die Strecken konzentrieren, die profitabel sind und sicherlich auch das Fluggerät verwenden, was wenig Sprit verbraucht zum Beispiel und dann auch gleichzeitig am umweltschonendsten ist.
Vielen Dank, Yvonne Ziegler, Professorin von der Frankfurt University of Applied Sciences.
HR Info Wirtschaft.
Der Umsatz fehlt, die Kosten sind aber weiter hoch bei den Fluggesellschaften, auch wenn die Unternehmen in großem Umfang Kurzarbeit angemeldet haben. Lufthansa hat im ersten Quartal 1,2 Milliarden Euro verloren. Für das zweite Quartal wird noch mehr Verlust erwartet. Staatliche Unterstützung wird da unausweichlich. Auch Condor hat einen Antrag auf Staatshilfe bestätigt. Bei der Airline kommt noch hinzu, dass sie durch die Pleite ihrer ehemaligen Muttergesellschaft Thomas Cook bereits vor Corona in der Krise steckte. Ein Investor, die polnische Staatsholding PGL, ist jetzt aber abgesprungen. Welche Konsequenzen Corona für die Luftfahrtindustrie hat, darüber habe ich mit Jens Flottau gesprochen, stellvertretender Chefredakteur der Aviation Week und Luftfahrtkorrespondent der Süddeutschen Zeitung. Ich habe Jens Flottau gefragt, wie eine Lösung für Lufthansa aussehen könnte.
Auch bei der Lufthansa, die ja eigentlich relativ gut dagestanden ist vor der Krise, geht irgendwann das Geld aus. Die Lufthansa verbrennt ungefähr 1 Million Euro pro Stunde. Sie hatte im März ungefähr 5 Milliarden Cash zur Verfügung. Das heißt, man kann sich ausrechnen, das reicht nur ein paar Monate und dann sind die Mittel, die sie jetzt zur Verfügung hat, nicht mehr vorhanden. Und das Szenario, das im Moment am wahrscheinlichsten scheint, ist eben eine Minderheitsbeteiligung des Staates und zusätzlich Kredite in Höhe von mehreren Milliarden Euro, die es der Lufthansa ermöglichen werden, sich hinüber zu retten bis in die Zeit, in der sie dann wieder ihren Betrieb aus eigener Kraft finanzieren kann.
Lufthansa hat ja auch schon sehr drastisch reagiert auf Corona und auch jetzt nicht nur übergangsweise. Also die haben ja wirklich auch Flugzeuge, die auf Dauer stillgelegt werden sollen. Die Tochtergesellschaft Germanwings soll jetzt auch ganz schnell direkt geschlossen werden. Wie würden Sie diese drastische Reaktion von Lufthansa bewerten?
Ja, also man muss so ein bisschen differenzieren. Bei Lufthansa standen ein paar Projekte eh an, die aus meiner Sicht auch überfällig waren. Also es gab in der Flotte Flugzeuge, die sich schon lange nicht mehr gerechnet haben. Die alten viermotorigen A340, die man halt mitfliegen hat lassen, weil man sie brauchte, weil man keine neueren hatte und die bestellten Flugzeuge noch nicht da waren, die aber eigentlich wirtschaftlich unsinnig waren. Auch die alten 747-400, die jetzt rausgehen, das war klar. Germanwings gleicher Fall. Germanwings hätte eigentlich nach den ursprünglichen Planungen schon seit Jahren dicht gemacht werden sollen. Das wurde auch immer wieder rausgezögert, unter anderem deswegen, weil Air Berlin pleite gegangen ist und man plötzlich die Kapazität brauchte, um diese Lücke zu füllen. Klammer auf, natürlich ist das für die Mitarbeiter furchtbar. Aber wenn man das Unternehmen an sich betrachtet, es war eigentlich nicht mehr zu rechtfertigen. Trotzdem gilt für Lufthansa auch jenseits dieser strukturellen Versäumnisse, die jetzt nachgeholt werden, sie sind jetzt sehr konsequent. Sie sind in der Krise eine der Airlines, die mich am meisten beeindruckt, was die Konsequenz angeht. Sie haben schneller reagiert, sie haben tiefer eingeschnitten und sie sehen jetzt auch perspektivisch, versuchen sie, die Größe an das anzupassen, was sie erwarten. Und was erwarten sie? Sie erwarten einen deutlichen Rückgang im Luftverkehr auf Dauer mit allen Konsequenzen.
Dann schauen wir nochmal auf Condor. Also Condor war ja vorher schon mehr oder weniger das Sorgenkind wegen der Pleite von Thomas Cook. Eigentlich war ja ein Käufer gefunden, die Luftfahrtholding aus Polen, zu der auch die Fluggesellschaft LOT gehört. Die sind aber jetzt wieder zurückgetreten von dieser Kaufabsicht. Wäre das dann Ihrer Meinung nach überhaupt so eine gute Lösung gewesen für Condor?
Condor ist in einer ganz absurden Situation gewesen und es könnte eine der Fluggesellschaften werden, wenn das alles gut läuft, für die sozusagen Corona langfristig sogar gar nicht so schlecht ist. Man darf das natürlich so nicht denken, aber strategisch ist es ein bisschen so. Ich habe nie geglaubt, dass diese PGL, diese polnische Staatsholding und Condor und LOT in irgendeiner Form zusammengepasst haben. Condor musste die einfach als Käufer nehmen, weil sie einen Käufer brauchte. Aber strategisch hat das alles überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Jetzt sind die Polen abgesprungen und haben natürlich kurzfristig eine riesige Krise bei der Condor aufgelöst, weil damit die Rückzahlung des Kredites an die KfW gefährdet war. Andererseits kann die Bundesregierung schlecht dem Condor-Konkurrenten TUI und TUI Fly Bürgschaften von 1,8 Milliarden Euro gewähren und der Condor nicht. Das heißt, ich rechne fest damit, auch der Condor wird geholfen, womöglich auch mit einer Staatsbeteiligung. Und dies sollte dann dem Unternehmen zumindest Zeit bringen, um nach der Krise als kleinere Airline noch einmal einen Anlauf zu nehmen, einen neuen Käufer zu finden. Es gibt ja auch die Überlegung, dass die Condor dann wieder zur Lufthansa zurückkehren könnte und dort eben diese Sparte Langstreckenferienziele übernehmen könnte.
Aber ich meine, wenn Sie jetzt schon keinen Käufer gefunden haben, vor Corona, wie sollten Sie denn später mal einen Käufer finden? Also bei Lufthansa war das ja auch vor allem eine Überlegung, wahrscheinlich wegen Kartellrecht und solchen Dingen.
Ja, also es gab jetzt vor Corona drei verbindliche Angebote, eben die PGL, die polnische Staatsholding, und zwei Finanzinvestoren hätten die Condor gekauft. Die Lufthansa hat nicht mitgemacht zuletzt, unter anderem wegen der wettbewerbsrechtlichen Lage. Man hat nicht geglaubt, dass Condor als Ganzes zu übernehmen könne, zumal man ja vorher schon, also vor 2 Jahren, Teile von Air Berlin übernommen hat. Jetzt haben sich aber die Zeiten geändert. Jetzt haben wir Corona und nach Corona wird der Luftverkehrsmarkt ein ganz anderer sein. Es werden viele verschwinden und man wird auch politisch gesehen wahrscheinlich froh sein, so viele Arbeitsplätze wie möglich zu retten. Und wenn das dann bedeutet, dass man in Deutschland eine große Airline hat, die relativ stark aus dieser Krise hervorgeht und die so Kandidaten wie die Condor auch einschließt, dann ist das, glaube ich, politisch nach der Krise deutlich einfacher durchzusetzen als davor.
Gibt es denn da schon so Szenarien, wo man sich Gedanken macht, wie Fliegen dann in nächster Zeit aussehen wird?
Die einschlägigen Verbände arbeiten alle an Konzepten, wie man den Behörden schmackhaft machen kann, dass Fliegen wieder möglich sein soll, unter welchen Bedingungen. Der Deutsche Luftverkehrsverband, der BDL, hat ein Konzeptpapier erstellt mit 20 Punkten, in denen unter anderem gewährleistet werden soll, dass eben am Flughafen der Abstand gewahrt wird. Der entscheidende Punkt aus meiner Sicht ist, werden an Bord alle Sitze besetzt oder nicht? Wenn man sozusagen Abstand halten will, könnte man ja auf die Idee kommen, den Mittelsitz freizulassen. Das machen die Airlines im Moment auch. Also Lufthansa macht das zum Beispiel, United in den USA macht das. Das ist auch im Moment kein Problem, denn im Moment fliegen eh nicht so viele Leute, dass die Flugzeuge voll werden. Ganz im Gegenteil. Es wird aber dann spannend, wenn die Nachfrage wieder anzieht und tatsächlich genügend Bedarf wäre, diese ganzen Sitze zu füllen. Und dann kommen die Behörden ins Spiel.
Und dann ist es wahrscheinlich einfach ein Kostenfaktor, ne, wenn die Fluggesellschaften da die Sitze freilassen müssen.
Also keine Fluggesellschaft der Welt kann mit halbleeren Flugzeugen Geld verdienen. Wenn man sich mal anguckt, so einen typischen Airbus A320, der hier in Deutschland fliegt bei der Lufthansa, hat 6 Sitze in einer Reihe. Wenn man jeweils den Mittelsitz freilassen würde, bei 6 Sitzen käme auf eine maximale Auslastung von 66%. Fluggesellschaften verdienen Geld, naja, ab 75, 80% Auslastung, wenn nicht sogar deutlich mehr, kommt auf die Strecke an. Also man sieht daran, mit 66% würde niemand Geld verdienen.
Es gibt ja auch Fluggesellschaften, die gehen von einer relativ raschen Erholung aus. Also ich hatte jetzt EasyJet gefunden oder auch Ryanair, wo die Chefs dann auch gesagt haben, dass sie dann auch so einen Nachholeffekt sehen würden, dass eben viele Leute dann gerne wieder reisen möchten. Würden Sie denn generell sagen, dass diese Billigfluggesellschaften es jetzt leichter haben in der Krise oder hinterher?
Also ich bin da sehr, sehr uneins mit mir selber, um ehrlich zu sein. Es gibt bestimmte Vorteile, die die Billigfluggesellschaften haben, schlicht und einfach die niedrigeren Kosten. Andererseits treffen ja gerade solche Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge oder Gesundheitsschutzes die besonders, denn die sind im besonderen Maße auf hohe Auslastung ausgelegt, wenn die durchschnittlichen Tickets so billig sind. Das kann man ja nur dann durchhalten, wenn man möglichst alle Sitze füllt. Auch die Prozesse am Flughafen werden die sich ja deutlich verlangsamen, wenn das so in Ansätzen kommt, wie man sich das jetzt vorzustellen hat. Billigfluggesellschaften sind aber darauf angewiesen, dass alles ganz, ganz schnell geht. Man kann sich eben nicht leisten, ein Flugzeug eine Stunde am Boden stehen zu lassen, sondern das muss alles in 20 Minuten erledigt sein, sonst verdienen die kein Geld. Da habe ich ehrlich gesagt sehr, sehr große Zweifel, dass das in dem Maße möglich sein wird, wie das vor der Krise der Fall war. Immer vorausgesetzt, diese strikten Auflagen kommen.
Für die Beschäftigten sind das alles jetzt nicht so gute Aussichten.
In Deutschland haben wir ja sozusagen das große Glück, dass wir das Instrument der Kurzarbeit haben, dass wir das ja auch alle einsetzen, sodass kurzfristig es keine Entlassungen gibt, keine Massenentlassungen. Das größere Problem ist natürlich, was passiert denn, wenn der Luftverkehr auch über Jahre hinaus nicht mehr das alte Niveau erreicht. Die Lufthansa wird, wenn das so eintritt, und dafür spricht alles, viele Tausende, rund 10.000 Mitarbeiter zu viel haben. Gleichzeitig ist die Lufthansa ein Unternehmen mit einer großen Tradition, einem großen Gemeinschaftsgefühl, in dem immer versucht wird, Entlassungen zu vermeiden. Das wird ein Riesenkraftakt, der sozusagen dem Unternehmen viel abverlangen wird, aber eben auch den Mitarbeitern und den Gewerkschaften, den Mitarbeitervertretern. Denn wenn man wirklich in diesem Ausmaß zu viele Leute hat, dann kann man die ja nur dann an Bord halten, wenn alle verzichten. Sprich, wenn alle sagen, wir machen Teilzeit, solange das eben nötig ist. Und wir klären uns unseren Kollegen gegenüber solidarisch, verzichten auf sehr viel Geld im Zweifel, bis das Geschäft in 1, 2, 3 Jahren wieder so ist, dass alle, die vorher Vollzeit gearbeitet haben, auch dann wieder Vollzeit arbeiten können.
Was erwarten Sie denn abschließend für die Anzahl der Fluggesellschaften nach Corona? Wer wird überleben? Wer vom Markt verschwinden?
Ich glaube, dass die großen Fluggesellschaften und auch viele mittelgroße überleben werden. Also in Europa sicher die Lufthansa, Air France, KLM hat Zusagen mehr oder weniger der jeweiligen Staaten, also von den Niederlanden und Frankreich. Auch IAG, also die Muttergesellschaft von British Airways, wird sicher überleben. Die Frage ist eben, wie viele von den Mittelgroßen werden es nicht mehr schaffen. In Europa gibt es ein riesiges Fragezeichen hinter der Zukunft von Norwegian, die schon vor der Krise kurz vor dem Kollaps stand und jetzt ganz klar ohne Staatshilfen nicht mehr überleben wird. Es gibt viele andere Regionen in der Welt, in denen relativ große Fluggesellschaften, die aber wirtschaftlich schon nicht ganz gesund waren, jetzt vor dem Ausstehen. In Australien ist gerade Virgin Australia in die Insolvenz gegangen. Es gibt in Südamerika viele wackelige Fluggesellschaften. In Afrika ist South African Airways jetzt de facto am Ende. Also es wird sich sehr, sehr viel tun und das wird für die Großen, die übrig bleiben, natürlich auch Chancen bieten, wenn es in Südafrika keine Airline mehr gibt. Aber immer noch einen Markt für Passagiere nach Südafrika und von Südafrika, dann werden da andere reinspringen. Unter anderem vielleicht auch die Lufthansa.
Corona und die Auswirkungen auf die Fluggesellschaften. Vielen Dank, Jens Flottau, für das Gespräch. Wenn die monatlichen Verkehrszahlen des Frankfurter Flughafens veröffentlicht werden, ist häufig von Rekorden die Rede. Die Zahl der Passagiere ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Gewusel, Verkehr, Fluglärm, so kennt jeder, der schon mal da war, den Frankfurter Flughafen. Doch Corona zeigt sich vermutlich an kaum einem anderen Ort so deutlich wie hier. Inzwischen sind die Rückholflüge deutscher Urlauber aus dem Ausland weitgehend abgeschlossen und im April gab es nochmal einen deutlichen Einbruch. Schon im März nutzten nur gut 2 Millionen Menschen den Frankfurter Flughafen innerhalb eines Monats. Im vorigen Jahr hatte Frankfurt noch 70 Millionen Passagiere. Und auch wenn wir gerade bestellen wie die Weltmeister, wird insgesamt weniger Fracht transportiert, weil einfach die Passagiermaschinen als Transportmittel ausfallen. Ich habe mit meinem Kollegen Roman Warschauer gesprochen, der für HR Info über den Flughafen berichtet. Auch in der letzten Zeit war er öfters vor Ort. Und ich habe ihn gefragt, wie ich mir die Atmosphäre dort aktuell vorstellen muss.
Also, sowas habe ich tatsächlich noch nicht erlebt, die ganzen Jahre, die ich jetzt vom Flughafen berichte. Klar, es gab immer mal Zeiten, wo wenig los war am Flughafen, in den Terminals, etwa wenn gestreikt wurde. Aber so habe ich es wirklich noch nicht gesehen. Im Terminal ist so gut wie nichts los. Die meisten Geschäfte sind zu, auch wenn sie ja jetzt ja teilweise wieder öffnen dürften eigentlich. Aber sie sind immer noch zu, einfach weil keine Kunden da sind, eben keine Passagiere da sind. Aber nicht nur in den Terminals ist weniger los, sondern auch rund um den Flughafen. Da gibt es ja diese Straße, die so einmal rund um den Flughafen geht, da ist normalerweise viel los, viele Fahrzeuge, die da unterwegs sind von A nach B, auch Mitarbeiter, die zum Beispiel vom Terminal zu den Stationen bei den Airlines laufen. Sehr, sehr wenig derzeit, man sieht kaum Leute, also man merkt das schon und dann merkt man es natürlich auch, wenn man hoch in den Himmel schaut, das kriegt wahrscheinlich fast jeder hier in der Region mit, dass einfach sehr viel weniger Flugverkehr am Himmel ist und ich habe mal beobachte das auch immer ein bisschen im Internet. Da gibt es ja so Seiten, auf denen man sehen kann, was ist momentan wirklich los, welche Flugzeuge fliegen derzeit. Und da habe ich mal heute Vormittag einfach mal spaßeshalber reingeschaut und wirklich mir mal nur rausgefiltert, alle Flüge, die entweder von Frankfurt aus gestartet sind oder nach Frankfurt unterwegs sind. Und da waren heute Vormittag 40 Flugzeuge weltweit unterwegs. Das ist wirklich sehr, sehr wenig. Und von den 40 Flugzeugen waren auch noch etwa 15 reine Frachtmaschinen.
Wie sehr hat denn Flughafenbetreiber Fraport alles runtergefahren am Flughafen?
Ja, einfach dadurch, dass es derzeit so wenig Passagiere gibt und auch so wenig Starts und Landungen, hat man eine völlig überdimensionierte Infrastruktur, die natürlich trotzdem Geld kostet. Und jetzt versucht man da irgendwie den Betrieb so weit wie möglich runterzufahren, um da auch ein bisschen Geld zu sparen. Zum Beispiel hat man das Terminal 2 mittlerweile für den Passagierbetrieb komplett gesperrt. Da starten und landen insofern keine Flugzeuge mehr, da werden keine Passagiere mehr abgefertigt und man hat jetzt alles im Terminal 1 gebündelt, gleichzeitig aber natürlich auch entzerrt, sodass es da nicht irgendwie neue Ansteckungsgefahren gibt. Und wenn man weniger Kapazität in den Terminals braucht, braucht man natürlich dementsprechend auch weniger Kapazitäten, beispielsweise bei Starts- und Landebahnen. Und deswegen hat man zum Beispiel die Landebahn Nordwest, also die sogenannte neue Landebahn, die hat man mittlerweile dicht gemacht. Die fungiert als großer Parkplatz für Flugzeuge von der Lufthansa, die gerade nicht brauchen. Und dann hatte man eigentlich vorgesehen, die südliche Start- und Landebahn, dass man die in einer Nacht- und Nebelaktion renoviert, was man immer mal wieder alle paar Jahre macht, was sehr aufwendig ist. Jetzt hat man Zeit, jetzt muss man das nicht mehr nachts machen, sondern jetzt macht man das völlig entspannt. Tagsüber hat also auch diese Bahn gesperrt und insofern hat man jetzt am Frankfurter Flughafen nur noch eine Landebahn und eine Startbahn. Das reicht aber momentan dicke aus.
Fraport hat für viele seine Mitarbeiter Kurzarbeit angemeldet, aber die Personalkosten sind ja nur ein Teil. Wie sehr leidet denn Fraport finanziell unter Corona?
Naja, man muss sich einfach vorstellen, dadurch, dass vielleicht nur noch 2% der Passagiere derzeit da sind, fällt natürlich auch ein Großteil der Einnahmen weg. Die Start- und Landegebühren für die Flugzeuge, die Gebühren für die Abfertigung der Flugzeuge und eben der Passagiere, die jetzt nicht mehr anfallen. Es gibt weniger Einnahmen, beispielsweise bei den Shops und Restaurants, weil eben nicht mehr so viele Passagiere da sind, die da Geld ausgeben können. Aber auch zum Beispiel die Einnahmen in den Parkhäusern, die brechen natürlich weg. Und das sind auch viele Millionen Euro, die Fraport da normalerweise einnimmt. Es gibt so eine Zahl bei Fraport, man sagt, so zwischen 10 und 14 Euro trägt jeder Passagier zum operativen Gewinn bei. Und wenn man jetzt mal annimmt, einfach mal geschätzt, sagen wir mal am Ende des Jahres, sind es insgesamt 50% weniger Passagiere, dann wäre man im schlechtesten Fall bei etwa einer 500 Millionen Euro weniger Gewinn in diesem Jahr. Und das gilt ja nur für Frankfurt. Fraport hat ja noch viele andere internationale Flughäfen, die sie betreiben. Und auch überall dort merkt man die Corona-Krise mal stärker, mal weniger stark. Und auch das wird sich am Ende dann eben im Gewinn niederschlagen. Und deswegen hat man ja schon mehrere Maßnahmen ergriffen. Zum einen eben die Kurzarbeit, aber auch die Dividende für die Aktionäre wurde gestrichen. Auch der Vorstand verzichtet auf einen Teil seines Lohns, hat das in einen Fonds eingezahlt, mit dem dann Mitarbeiter in Not unterstützt werden sollen. Also und man schaut sich wirklich alles an Ausgaben. Was ist wirklich nötig, kann man nicht an der einen oder anderen Stelle noch sparen.
Beim Frachtverkehr, da gibt es ja eigentlich so einen regelrechten Boom. Allerdings ist die Fracht insgesamt auch zurückgegangen, weil eben die Passagierflugzeuge fehlen, wo die Fracht normalerweise auch zu sehr großen Teil transportiert wird. Wie hat denn Fraport sich jetzt bei der Logistik umstellen müssen?
Das betrifft natürlich nicht nur Fraport oder deren Frachttochter, sondern die vielen Unternehmen, die rund um die Fracht am Flughafen tätig sind, von kleinen bis ganz großen Unternehmen, weil sich einfach die Fracht geändert hat, auch in ihrer Art. Es gibt jetzt gerade im Import eben wirklich sehr viel Hilfsgüter, die geflogen werden, also allem voran natürlich die berühmten Schutzmasken, die jetzt zum Beispiel aus aller Welt eingeflogen werden. Und du hast es schon erwähnt, diese sogenannte Belly-Fracht, also die Fracht, die im Bauch von Passagiermaschinen mitgeflogen wird, die ist jetzt eben weggefallen. Diese Kapazität fällt weg. Bei einer Lufthansa Cargo macht das etwa 50% der Kapazität aus. Deswegen setzt man momentan alle Frachter ein, die man hat. Die sind wirklich rund um die Uhr sozusagen beschäftigt. Und man ist jetzt dazu übergegangen, einzelne Passagierflugzeuge wirklich umzubauen. Also man hat die Sitze rausgenommen, um da noch Fracht unterzukriegen, um die Kapazität irgendwie zu steigern. Aber das reicht tatsächlich nicht. Die Nachfrage, die ist derzeit höher als das Angebot, als die Kapazität. Und ich habe neulich mal mit einem Importeur gesprochen. Das war vielleicht jetzt eine Momentaufnahme, aber er sagte, für ihn kostet Luftfracht momentan 500% mehr als vorher. Also deutlich mehr. Die Preise steigen. Also möglicherweise ist die Fracht so der kleine Gewinner in dieser Krise.
Fraport hatte ja große Pläne für den Flughafen. Aktuell wird ein drittes Terminal gebaut, das ja unter anderem auf das Segment Low-Cost-Carrier ausgerichtet ist. Was erwartest du denn für die Zeit nach Corona für den Frankfurter Flughafen? Passt das denn dann alles überhaupt noch?
Also man baut an diesem dritten Terminal und man hält auch an den Plänen fest. Man will da nicht irgendwie langsamer bauen oder gar den Bau erstmal abbrechen oder auf Eis legen, weil man gesagt hat, wir haben jetzt angefangen. Wenn wir jetzt das zurückdrehen, ist das am Ende teurer, als wenn wir weitermachen. Man hatte ja in der Vergangenheit immer mal wieder den Baustart dieses Terminals an die aktuelle Entwicklung angepasst, ist auch immer mal wieder verzögert. Dann gab es manchmal Situationen, wo man sogar gesagt hat, hätten wir nicht schon angefangen, da hätten wir jetzt schon das Terminal. Jetzt hätte man vielleicht sogar lieber noch ein bisschen gewartet. Schon im kommenden Jahr soll ja eigentlich dieser erste Bauabschnitt, der Flugsteig G, in Betrieb gehen, der tatsächlich vor allem auf Low-Coster ausgerichtet ist. Da muss man wirklich abwarten, wie jetzt die Entwicklung ist. Ich würde es auch nicht ausschließen, dass man vielleicht am Ende dann doch sagt, wir bauen jetzt zwar weiter, aber bis wir dann diesen Abschnitt wirklich in Betrieb nehmen, da lassen wir uns noch ein bisschen Zeit. Auf der anderen Seite sagt man eben bei Fraport auch, naja, vor der Krise, da waren wir ja schon weit über unsere Kapazität eigentlich hinaus. Man hatte das ja gesehen, in den Terminals gab es immer häufiger Probleme, weil einfach die Terminals zu voll waren. Und man sagt, wir gehen davon aus, dass wir mittelfristig dann eben auch wieder in diesen Bereich vordringen und dass wir dann eben auch ein drittes Terminal brauchen. Jetzt kommt es zwar unpassend, aber momentan noch hält Fraport erstmal an dem Bau fest.
Dankeschön, Roman Warschauer, über die Situation am Frankfurter Flughafen. Sie hören HR Info Wirtschaft zu den Auswirkungen von Corona auf die Luftfahrt. Im Jahr 2018 noch haben Arbeitnehmer und Chefs deutscher Unternehmen und Institutionen fast 190 Millionen Geschäftsreisen gemacht. Doch in den Zeiten von Corona muss eine Videokonferenz genügen. Dabei sind gerade Geschäftsreisen eine wichtige Einnahmequelle für die Luftverkehrswirtschaft. 2018 waren es über 11 Milliarden Euro. Christoph Carnier ist der Präsident des VDR, Verband Deutsches Reisemanagement. Außerdem ist er beim Pharmaunternehmen Merck für die Reisen der Mitarbeiter zuständig. Und ich habe ihn gefragt, wie stark das Reisen für geschäftliche Zwecke in der deutschen Wirtschaft jetzt wegen Corona heruntergefahren wurde.
Wenn Reisen stattfinden, zumindest ergeben das Umfragen, die wir regelmäßig auch durchführen, dann sind das Reisen, die nicht vermeidbar sind, dringend notwendig, aus den unterschiedlichsten Gründen. Sind aber in der Regel alle mit einer Genehmigungspflicht verbunden. Bisher war das ja auch manchmal ohne Genehmigung oder häufig ohne Genehmigung möglich. Und dazu kommt halt eben, dass manche Reisen, selbst wenn sie stattfinden müssten, gar nicht möglich sind, weil eben das entsprechende Verkehrsmittel dazu nicht vorhanden ist oder die Verbindung momentan nicht vorhanden ist.
Und kann man das irgendwie beziffern, in welchem Umfang das Reisen eingeschränkt wurde bei den Unternehmen?
Wenn Sie davon ausgehen, was momentan auch in der Luft ist, können Sie mal davon ausgehen, dass mit Sicherheit mehr als 95% der Reisen aktuell nicht stattfinden.
Wie sehr ist es denn problematisch für die Unternehmen, dass die Reisen jetzt so eingeschränkt werden müssen?
Im Moment bewegt sich ja gar nichts. Und wenn sich gar nichts bewegt, hat es natürlich auch deutliche Auswirkungen auf die Wirtschaft. Das muss man, glaube ich, jetzt nicht nochmal extra erklären. Sprich, das Thema der Mobilität gehört einfach zu unserem Leben dazu und auch zu den Unternehmen, die wirtschaftlich global agieren, ist es ein Gegenstand geworden, der völlig normal ist und auch der ist nicht so ohne weiteres zu kompensieren. Im Moment kann man natürlich ein paar Dinge regeln per Videokonferenzen, aber sicherlich wird das nicht für die Zukunft sämtliche Dienstreisen ersetzen können.
Haben Sie da vielleicht so ein paar Beispiele, wo das dann problematisch wird, nach einer gewissen Zeit, wenn das dann so lange eingestellt ist, diese Reisetätigkeit?
Das fängt an ganz klassisch beim Vertrieb zum Beispiel, dass die Mitarbeiter vom Vertrieb logischerweise auch ihre Kunden sehen wollen oder bei der Kundenbetreuung eben. Da ist ein persönlicher Kontakt, um einfach auch mal vor Ort ein Bild zu haben. Wie sieht es beim Kunden aus? Was braucht er, um vernünftige Lösungen anbieten zu können? Das ist ein Teil davon. Oder auch zur Gewinnung von Neukunden, das gehört auch mit dazu. Oder auch, wenn Sie globale Teams eben einfach führen müssen und deren Vorgesetzter sind, da können Sie sicherlich teilweise über so eine Remote-Lösung durchführen. Aber über
kurz. Was meinen Sie mit Remote-Lösung?
Ja, mit den ganzen Videokonferenzen eben. Quasi alles, wo Sie nicht persönlich vor Ort sind, das können Sie darüber abdecken, aber sicherlich werden Sie das nicht auf Dauer machen können. Da ist einfach der persönliche Kontakt ist in der heutigen Zeit nach wie vor noch wichtig.
Wofür ist dieser persönliche Kontakt wichtig?
Ich denke, Sie kriegen einfach so manches Problem besser gelöst, wenn man sich miteinander trifft, miteinander verbindet. Es hilft zum besseren Verständnis. Das Sehen und eine gewisse Nähe gehört einfach dazu, um die Dinge schneller und vielleicht auch erfolgreicher umsetzen zu können. Ebenso auch ein gewisses, manchmal auch kulturelles Verständnis zu schaffen. Das kriegen Sie eben über so eine Videokonferenz nicht vermittelt.
Was glauben Sie denn jetzt, wenn die Krise vielleicht so einigermaßen überwunden ist und Reisen in einem bestimmten Umfang wieder möglich ist? Denken Sie, dass die Unternehmen die Geschäftsreisen wieder auf dem gleichen Niveau haben werden wie vor Corona?
Nee, meine persönliche Einschätzung ist, dass auf dieses Niveau wird man mittelfristig auch nicht und schnell schon mal gar nicht kommen. Das wird ein bisschen dauern. Zum einen müssen erstmal alle Reisebeschränkungen wieder ein bisschen gelockert werden und da hängen auch viele Faktoren davon ab. Heißt, bekommt man jetzt irgendwie demnächst mal eine Möglichkeit einer Impfung? Das würde vielleicht natürlich schneller dazu beitragen, dass sich Dinge wieder lockern. Und dann auch, wie sind denn die Beschränkungen in den Ländern? Nicht alle Länder werden dann sofort wieder sagen, juhu, es funktioniert und kommt doch bitte alle wieder. Trotzdem ist das ein wirtschaftlicher Bestandteil und wichtiger Bestandteil für sämtliche Länder, sodass das Reisen irgendwann schon auch wieder zum Alltag dazugehören wird. Nur in welchem Umfang? Das wird sicherlich anders aussehen, weil Unternehmen haben ja jetzt auch eine gute Möglichkeit, zwangsweise Alternativen zu testen. Das wird dazu führen, dass die eine oder andere Reise vielleicht auch gar nicht mehr wiederkommt. Das kann durchaus passieren. Ich glaube, dass es vor allen Dingen auch einen Einfluss auf die Frequenz haben wird, wie häufig man in der Vergangenheit gereist ist, weil man jetzt gesehen hat, das ein oder andere kann ich vielleicht doch ganz gut über solche Möglichkeiten regeln. Aber bei anderen Sachen ist einfach ein persönlicher Kontakt dann notwendig, aber eben nicht mehr in der Häufigkeit.
Warum werden das Unternehmen Ihrer Meinung nach überdenken? Ist das denn der Kostenfaktor oder ist es jetzt einfach, dass Sie sehen, ach, es geht ja auch anders?
Es sind aus meiner Sicht drei Faktoren, die hier mit einherfließen. Zum einen ist es natürlich der Kostenfaktor. Dienstreisen stellen in der Regel einen nicht ganz unerheblichen Kostenblock in den Unternehmen dar. Punkt eins. Punkt zwei ist aber auch, die Unternehmen haben eine Sorgfaltspflicht gegenüber ihren Mitarbeitern. Das heißt, also man muss dann schon auch in Zukunft auch ein bisschen schauen, was ist zumutbar, was kann ich vertreten. Das heißt, da können Sie nicht jeden von A nach B schicken oder auch in Risikoländer eben nicht, wenn es da gesundheitliche Einschränkungen gibt. Oder man muss eben spezielle Maßnahmen dafür treffen. Und am Ende, sage ich mal, jetzt wird gerade festgestellt, welche Reisen denn auch tatsächlich zwingend notwendig sind für die Zukunft. Das heißt also momentan kann man auch schauen, okay, das müssen wir wirklich persönlich regeln und das kann man auch über andere Möglichkeiten machen. So sollte es übrigens ja eigentlich, wenn man unternehmerisch denken ist, auch schon vorher gewesen sein. Aber ich glaube, so die eine oder andere Reise wird sicherlich wegfallen.
Vielen Dank, Christoph Carnier vom Verband Deutsches Reisemanagement. Bedrohlich, Corona und die Luftfahrt, das war HR Info Wirtschaft. Uns gibt es auch als Podcast, zum Beispiel auf hrinforadio.de, in der ARD-Audiothek oder überall da, wo Sie sonst auch Podcasts hören. Mein Name ist Vanessa Rothe.